Audio Now.
Ich mag es so sehr, wie soll ich sagen, mit der ungebändigten Natur auch zu leben.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Mein Gast heute ist Maike Winnemuth. Und bevor ich das groß erkläre, das werdet ihr nachher sehen, wer Maike ist, stelle ich erstmal meine Anfangsfrage. Maike, was war bisher dein schönstes Walderlebnis?
Oh, ich glaube, ja.
Du bist ja eigentlich mehr für den Garten bekannt, ja.
Nee, aber es ist eine super Frage. Also mein schönstes Walderlebnis ist die Tatsache, dass mein Garten direkt an einen Wald angrenzt. Das hilft schon mal sehr. Also ich schaue in den Wald hinein und betrachte den als so eine Art Park, also als fortgesetzten Garten. Und das Tolle daran ist, dass natürlich vieles von dem Getier, was da in dem Wald wohnt, gelegentlich zu mir rüberschwappt. Wir haben hin und wieder mal einen Fuchs, der da durchwandert, Rehe, da ist auch schon mal eins über den Zaun gehüpft. Und ich mag es so sehr, wie soll ich sagen, mit der ungebändigten Natur auch zu leben. Also ein Garten klingt jetzt ja erstmal nach, macht euch die Erde untertan, was Quatsch ist und vor allen Dingen auch nicht meiner Art des Gärtners entspricht, aber dass mir die halbwegs wilde Natur, du wirst mir widersprechen, bei Wald, so wild ist es ja da auch nicht, in der Forstwirtschaft, mir direkt nebenan und gegenüber wohnen, finde ich schon mal sehr gut. Und ansonsten finde ich es immer toll, mich zu verlaufen im Wald. Das macht einige Leute ja nervös und mich freut's tierisch, wenn ich irgendwann nicht mehr weiß, wo ich bin und wenn ich auch keine Internetverbindung mehr habe, also kein GPS und wirklich nicht weiß, wo ich bin und denke, jetzt laufen wir erstmal weiter und irgendwann kommt schon mal wieder ein Weg oder eine Straße oder so und dann so. Also ich habe das gerne, verloren zu gehen.
Okay, also dann kann ich nur empfehlen, mal so eine Wanderung im schwedischen Fjell, wenn du überhaupt keine Handyverbindung mehr hast, vielleicht keine Karte dabei, vielleicht kein Wasser dabei und das Ganze im Sommer, das gibt eine gute Würze, kann ich dir so sagen.
Es klingt nach Erfahrung.
Ja, das passiert? Genau. Ja. Meiner Frau und mir ist das schon mal passiert. Und wir haben dann wirklich schon so ein bisschen gedacht, wir verdursten. Also wenn du völlig schwitzt, es war viel zu warm für die Jahreszeit, das war Ende August, da kann eigentlich schon der erste Schnee fallen und es war über 20 Grad und mit über 20 Kilo Gepäck auf dem Rücken verlierst du ordentlich Wasser. Und wir haben gesagt, ja, da sind so viele Bäche eingezeichnet, gar kein Problem und die waren alle ausgetrocknet. Ne? Und dann kriegst du noch ein bisschen Muffensausen. Ne? Wenn die nächste Straße, also ich sag mal 80 Kilometer entfernt ist, dann wird es mulmig und man ist da zu Fuß unterwegs, ohne Handy.
Was habt ihr gemacht?
Also was wir dann gemacht haben oder was wir grundsätzlich gemacht haben? Wir sind weitergelaufen. Ne? Du musst da weiterlaufen in der Hoffnung, dass es klappt. Und die Tatsache, dass wir heute miteinander sprechen, spricht ja dafür, dass wir doch
Glückwunsch.
Glückwunsch
zum Überleben.
Ja, vielen Dank. Aber dann seitdem schleppen wir natürlich, also wenn man 20 Kilometer Gepäck auf dem Rücken hat, dann denkt man natürlich, ey, ich bin doch nicht doof und pack mir noch 5 Liter Wasser ein, das trinke ich am nächsten Bach. Ne? Mittlerweile sagen wir, nee, ist vielleicht doch nicht so doof und seitdem schleppen wir lieber ein bisschen mehr Wasser mit, aber das nur nebenbei vom Wegen verloren gehen. Also wenn du das mal richtig hart haben möchtest, empfehle ich das. Sonst aber besser nicht. Aber du hast gesagt, dass du am Wald wohnst, also unser Garten ist ja auch ein Waldgarten und natürlich ist der Wald wild, also Stichwort zum Beispiel Rehe, die dann in den Garten hüpfen, wenn der Zaun nicht hoch genug ist und deine Tulpen, deine Erdbeeren, sonst was abfressen. Hast du auch solche Mitesser?
Nee, Gott sei Dank nicht. Also unsere Rehe sind sehr höflich. Die lassen sehr höflich, vielleicht irgendwie eine norddeutsche Sonderzüchtung oder so. Es hat bis jetzt auch nur ein Reh diesen Zaun je geschafft.
Ne? Wie hoch ist der Zaun?
Der Zaun ist ungefähr 1,20, würde ich sagen.
Ja, also das ist nicht hoch genug. Also bei Rehen ist, die überspringen bis zu 1,60 Meter. Das ist so die Schallmauer. Ne? Also wenn man Reh sicher einzäunen will, dann muss es 1,60 Meter sein. Alles, was niedriger ist, liegt dann, wie du gesagt hast, an höflichen Rehen.
Oder an unsportlichen Rehen.
Ja, das kann auch sein. Wenn die so vollgefressen sind, dass sie nur noch 50 Zentimeter hochkommen, klar, dann reicht dein Zahn auch.
Kann natürlich auch sein. Vielleicht habt ihr in der Eifel sportlichere Rehe, das kann ja auch sein.
Ja, also bei uns muss ich sagen, unser Zaun ist, glaube ich, 1,20 und da haben wir jetzt auch schon seit Jahren kein Reh mehr drin gehabt. Also ja, solange die draußen genug zu fressen finden, dann ist das was anderes. Aber es gibt durchaus richtige Gartenrehe, die sich von Vorgarten zu Vorgarten hangeln. Ich weiß nicht, wie das bei deinen Nachbarn und Nachbarinnen aussieht. Ja.
Ich habe eine gute Freundin dort, die regelmäßig darunter leidet. Also deren Tulpen sind abrasiert und die versucht es mit Blutmehl. Ist das eine gute Idee? Kannst du das empfehlen als Abschreckungsmaßnahme? Oder was kann man sonst gegen hungrige Rehe tun? Kannst du mir gleich mal ein paar Ratschläge geben für sie?
Ja, sagen wir so, ich bin vegetarisch und jetzt Blutmehl nicht so. Das ist auch, das stinkt ja auch total. Das ist ja der Sinn der Sache.
Ich habe da mal dran gerochen. Das ist furchtbar. Boah,
also es riecht schon einfach nach Verwesung. Ne? Finde ich persönlich nicht so lecker. Also was kann man gegen Rehe tun? Ja, man kann einen höheren Zaun bauen. Das ist natürlich auch nicht so klasse. Dann gibt es Möglichkeiten, so bestimmte Pflanzen, wenn die jetzt zum Beispiel immer kleine Bäumchen, Sträucher und sowas abfressen, da kann man ein bisschen Schafwolle drauf tun. Das macht sich auch nicht gut im Maul, ne, wenn man so auf Haaren rumkaut. Es gibt Sachen, womit man das einsprühen kann. Also wir haben gelernt, wir leben einfach mit einer bestimmten Anzahl von Tieren, die mitfuttern. Wir haben das zum Beispiel bei Kartoffeln gemacht, Wühlmäuse, Stichwort, die fressen ja echt massig. Also die fressen bei uns in einem guten Jahr die halbe Kartoffelernte und vor allem die dicksten natürlich. Und dann sagen wir einfach, wir brauchen die doppelte Fläche. Ne? Oder wie machst du das mit den Mäusen?
Mäuse, ja, ich habe auch Wühlmäuse, aber ich baue mein Gemüse hauptsächlich in Hochbeeten an, aus vielen Gründen. Erstens, weil ich einen sehr lehmigen, matschigen, schlammigen Boden habe, wo du ohnehin ja Schwierigkeiten hast, die meisten Gemüsearten halbwegs hochzukriegen. Und auch wegen der Mühlmäuse, ehrlich gesagt. Ne? Also ich mache es anders als ihr. Ich glaube, ihr seid ziemlich Selbstversorger. Und ich bin, sagen wir mal so, also wenn ich mich selbst versorgen müsste, würde ich einen Kartoffelacker von 90 Quadratmetern brauchen. Also dafür war mir der Garten dann doch zu schade.
Groß ist denn dein Garten insgesamt?
Der hat insgesamt 700, 750 Quadratmeter.
Naja, gut, das ist ja schon ordentlich.
Das ist schon ordentlich.
Immerhin für ein ganzes Buch gereicht, muss man sagen. Ja. Also das vielleicht auch mal nebenbei. Du bist ja auch Journalistin, du bist Autorin. Und jetzt muss ich mal genau nach dem Titel gucken. Du hast ja nicht geschrieben, ich bin mal weg, sondern ich bin im Garten, heißt der Titel. Ja, also ohne ich bin im Garten. Ne, so. Und bei 700
bin
Quadratmetern.
Im Garten kommt von einem Messingschild, was ich habe, was ich immer vorne an die Haustür hänge, wenn ich im Garten bin, wenn der Postbote kommt, weiß er, wo ich bin. Das weiß er allerdings inzwischen sowieso. Das Schild braucht es gar nicht mehr. Die Leute wissen eh, dass ich im Garten bin. Aber so fing das eigentlich an mit diesem Schild. Das war so das Aushängeschild in jeder Hinsicht.
Ja, also, und der Garten muss ja so groß sein, dass auf jeden Fall vorne das Haus steht. Du bist hinten drin und vorne kriegt keiner mit, dass du irgendwo in deinem privaten Dschungel verschwunden bist. Und wenn du sagst, 90 Quadratmeter für Kartoffeln, ja klar, also wenn man sich selber versorgen will, das ist schon eine gute Schätzgröße. Wir haben 300 Quadratmeter Gemüsebeet gehabt. Jetzt haben wir es gerade ein bisschen verkleinert, weil meine Frau immer sagt, Mensch, das ist, ich bin dann ja auch öfter unterwegs und dann bleibt alles an ihr hängen. Ne, man muss ja dann auch, wenn die Sachen reif werden, muss man sie ernten, sonst holt sie jemand anders. Unsere kleinen, pelzigen Freunde oder die gefiederten Freunde oder wer auch immer.
Besonders. Ja, gerade die.
Aber man kennt das von Johannisbeeren. Wenn die kurz bevor die reif sind, ernten die Vögel. Also es fehlen noch 2-3 Tage und dann sind die weg. Und?
Das gilt für Erdbeeren, das gilt für Holunder, das gilt eigentlich für fast alles in meinem Garten. Ich habe Erdbeeren, die ich sehr liebe, jetzt fast schon aufgegeben, weil die Schnecken immer schneller waren. Und ich habe einiges versucht dagegen.
Ja, was machst du mit Schnecken? Was machst du mit Schnecken? Da gibt es ja sehr böse Methoden, die ähneln so ein bisschen an Schneckeninquisition.
Inquisition? Rüber,
ja, also meinst du? Die Methoden, ja genau. So Mittelalter, was man da so mit Menschen gemacht hat. Schnecken, es gibt Leute, die zerschneiden die, es gibt Leute, die streuen Salz drüber. Ist natürlich effektiv, aber übelst brutal.
Ja.
Auf der anderen Seite nerven die, ne?
Es kommt auf mein Zornlevel an, ehrlich gesagt.
Okay, also ich weiß nicht, ob du mich outen möchtest, was du machst, wenn du zornig bist.
Also ich versuche erstmal alles, um sie wegzulocken, wegzuschrecken. Also deshalb auch Hochbeete, die ich dann auch zum Teil einstreiche mit so einer Lösung, die Schnecken angeblich abhalten sollen. Klappt mal besser, mal schlechter. Aber wenn es sehr, sehr viele sind und wenn die alle Hürden überkrabbeln, dann, ja, du wirst mich nachts im Garten erleben mit einem alten rostigen Küchenmesser und einer Taschenlampe und dann gehe ich mal durch und sagen wir so, bereite den Amseln ein Frühstück am nächsten Tag. Ich gehe dann, säbel die dann auch. Salz finde ich komischerweise brutaler, als sie zu zerschneiden. Ich weiß nicht warum. Also da denke ich mir immer, die winden sich noch im Todeskampf und das finde ich irgendwie keine schöne Idee. Aber so schnell und hoffentlich schmerzlos und ja, die Vögel haben noch was davon, finde ich irgendwie sinnvoller.
Ja, also man muss dazu wissen, Schnecken, also wir machen das so, wir sammeln die ein und wir bringen die, ja, ich glaube immer sagen so 30, 40, 50 Meter weiter. Unser Garten ist ziemlich groß und schmeißen sie dann über den Zaun. Also da ist
aber
dann
die kommen doch wieder zurück. Die sind doch ortstreu, die Schnecken. Das habe ich immer gelernt. Und wie sammelt ihr die ein? Nehmt ihr so eine Wurstzange oder so?
Nee,
oder
mit der richtig Hand. Mit der Hand. Das ist dann schleimig und dann nimmt man ein bisschen Küchenpapier und dann kriegt man das ab. Wieder. Hör mal, du als alte Gartenpflanze. Du wirst doch wohl den Schnecken.
Ich finde Schnecken trotzdem so eklig. Also ich mag die absolut nicht anfassen.
Aber die sind dieses toll, schleimige, das sind tolle Tiere. Sind tolle Tiere. Du hast vielleicht sogar ganz seltene dabei. Zum Beispiel die rote Wegschnecke. Das war früher die Allerweltschnecke, die so orange-rot ist. Die ist mittlerweile vom Aussterben bedroht, weil die von dieser spanischen Wegschnecke, die sieht fast so aus, ist ein bisschen kleiner und bräunlich. Ist irgendwann mal eingeschleppt worden. Heißt spanische Wegschnecke, kommt aber aus Südfrankreich. Naja gut, das ist wieder ein anderes Thema, wer sich solche Namen ausdenkt. Und die verdrängt die, weil die anscheinend schlechter schmeckt, bitter oder so. Und Igel und Vögel mögen die nicht. Und deswegen wird die am Leben gelassen. Und die rote Wegschnecke, unsere heimische, wird weggefressen. Ne? Und das sind halt seltene Arten. Ich finde die auch toll. Ich finde Schnecken wirklich cool. Also mir macht das nichts, aber das ist klar. Also wenn du sagst, es ist eklig, das ist so, wie Leute Angst vor Spinnen haben. Da kannst du auch dreimal sagen, die machen ja nichts. Dann ist das so. Ne? Also kann ich gut verstehen. Habe ich kein Problem mit. Hier sammeln die halt ein. Schmeißen über den Zaun, das ist zum Beispiel auch der Nachteil. Wenn du Wald in der Nachbarschaft hast, dann ist dein Garten die Lichtung.
Natürlich.
Und das ist der coolste Platz im ganzen Garten, im ganzen Wald. Im Wald selber kommen Lichtungen gar nicht häufig vor und deswegen hast du da eine überproportional hohe Anzahl an Gästen, die da mitessen wollen. Also wir kennen das mit den Mäusen ist ja dasselbe Problem. Das ist mit den Schnecken das Problem. Also Mäuse kann ich jetzt nicht raustragen, die lassen sich nicht fangen. Aber Schnecken, also wir sammeln die, man sagt so, dass die so 20 Meter weit riechen können. Also wenn du Salat hast und lädst sie nur 15 Meter weiter ab, ne, so über einen Nachbarzaun, aber du gibst ja einen Garten nicht zu den Nachbarn, dann können die schon wieder zurückriechen. Aber bei 50 Meter, also es gibt, je nachdem, wo man nachliest, wird auch gesagt 100 Meter. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Na gut, vielleicht werde ich dieses Jahr ein bisschen milde walten lassen nach unserem Gespräch und sie rübertragen. Aber dann wirklich nur mit einer Wurstzange einsammeln. Alles andere kannst du nicht von mir verlangen.
Sag mal so, wenn man sich mit Schnecken ein bisschen beschäftigt und dann weiß man auch, dass die richtig fühlen. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, dass bestimmte Schneckenarten, also zum Beispiel die rote Wegschnecke sich und die Weinbergschnecke, die rammen sich Kalkstachel beim Liebesakt in den Leib.
Das habe ich bei dir gelesen. Das war in deinem ersten Buch, glaube ich, drin. Ja, kann das sein?
Also beim zweiten, glaube ich, mit den Tieren.
Oder beim zweiten, ja.
Das heißt, also das macht überhaupt keinen Sinn. Da werden keine Samenpakete rübergereicht oder sonst irgendwas. Das ist wirklich zur Luststeigerung. So, das heißt, die haben auch entsprechende Empfindungen. Ne? Wenn man sowas weiß, dann denke ich immer, oh Mensch, das tut mir leid. Und ich meine, die hat doch über den Zaun. Ja, Schneckensex mit Sextoys. Das wird ja mittlerweile auch übers Fernsehen beworben. Ja, und die sind so gut, die machen die sogar noch selber. Also wenn man sowas weiß, ja, ich denke halt einfach, komm. Wir schmeißen über den Zaun umgekehrt. Ich kann die Wut auch verstehen. Man hat kleine Salatpflänzchen da. Und dann kommen die ja nachts und fressen die ab. Und du hast das da wochenlang vorgezogen und kannst direkt immer von vorne anfangen. Ne?
Das ist nervig. Das ist. Es gibt, wie gesagt, es gibt so Tage des Zorns, wo ich dann wie der große Rächer nachts durch den Garten gehe und alles niedermetzle, was mir den Weg kriegt. Aber ich gebe zu, wohl fühle ich mich damit nicht sonderlich. Das stimmt.
Ja, aber da wäre halt ein Ausweg, also was man zum Beispiel machen kann, so ein wie ein Jutesack oder irgendwas, kann auch eine Zeitung sein, irgendwas Nasses, und da sammeln die sich drunter.
Ja.
Ne, und dann kann
man
die
einfach, unter so ein Brett, genau.
Ja, super, Brett ist auch okay. Und dann kann man die so ein bisschen gezielt absammeln. Aber nochmal, ich habe auch Verständnis dafür, wenn es einem irgendwann reicht. Also bei uns ist der Garten halt groß genug und im Zweifel sagt man, jo, dann ist der Überschuss nicht ganz so groß. Also wir haben ja in der Regel von allem zu viel.
Ist ja auch so, wann habt ihr damit angefangen mit Selbstversorgung? War das immer schon Teil deines Lebens?
Also nicht immer schon, also als Kind nicht. Also mein Vater war Finanzbeamter, meine Mutter hat im Krankenhaus gearbeitet. Der hat dann auch mal Hühner gehalten. Hast du dann im Tierbuch vielleicht auch gelesen. Da habe ich dann mal so ein befruchtetes Ei auf dem Heizkissen eben ausgebrütet. Und das Küken hat dann gedacht, ich wäre die Mutter. War wunderbar, aber auch ein bisschen nervig. also nachher nerviger als die Schnecken. Aber das Küken ist natürlich gut behandelt worden. Und als wir dann ins Forsthaus gezogen sind 1991, da haben wir direkt damit angefangen. Mit 2x3 Meter, weiß ich noch. Das waren so die Bretter, die ich im Baumarkt gekauft habe, um das Beet so ein bisschen einzugrenzen. Davon ist die Größe dann abgefallen. Und das haben wir dann irgendwann auf über 300 Quadratmeter vergrößert und mit Ziegen, die wir gemolken haben und Käse selber gemacht haben und Bienen, wow, und was nicht alles. Und irgendwann war das zu viel. Also wir sind gerade dabei, das so ein bisschen wieder runter zu regeln. Aber Kartoffeln zum Beispiel haben wir überwiegend eigene, Zwiebeln, über den Sommer natürlich Gemüse, wir kochen auch viel ein. Und trotzdem ist, reicht das für, na, ich sag mal, 10% maximal.
Ja, also, ne? Also Selbstversorgung diese, ist ein hohes, schöne romantische Traum des Selbstversorgens, der zerbirst sehr, sehr schnell, wenn man merkt, wie viel man eigentlich wirklich anbauen müsste, um eine vollständige Selbstversorgung hinzukriegen. Also ich mache es eigentlich auch, ich hatte mir für das Buch, was ich geschrieben hatte, vorgenommen, einen Monat, nämlich den August, wollte ich von eigener Gemüseernte leben können. Das war, schien mir für das erste Jahr Gärtnern ein realistisches Ziel. Das hat auch geklappt, aber natürlich habe ich noch Dinge des täglichen Bedarfs zugekauft, ne? Also sowieso Joghurt, Brot und so weiter. Ich wollte nur mein eigenes Gemüse. Ich dachte, für einen Monat muss es reichen. August ist herrlich, weil da sind die Tomaten reif, du hast Kartoffeln, Salat sowieso. Also du hast relativ viel zum Ernten. Bohnen kannst du schon, Stangenbohnen kriegst du schon zu der Zeit, wenn du früh genug anfängst. Also ich hatte, das ist eigentlich der beste Monat, um es einmal auszuprobieren und dann trotzdem einzusehen, okay, eine reine, komplette Selbstversorgung wäre echt ein Fulltime-Job. Kann sich von uns, glaube ich, keiner so richtig erlauben.
Das wäre Mittelalter. Hurra, das 10 Stunden am Tag arbeiten, nur fürs Essen. Und sagt, so weit zurück wollen wir dann doch nicht. Also wir zumindest nicht. Und Zeichen an 10%. Das heißt, man kann rechnen, pro 10% Versorgung eine Stunde Arbeit. Und deswegen fand ich, das ist ein toller Hinweis, einfach mal mit einem der besten Monate anzufangen. Das ist August, ne, das ist wirklich gut gewählt. Und dann ist der Anspruch nicht ganz so hoch. Ne. Ich weiß gar nicht, ob du schon Erfahrung damit hattest vorher. Oder ob du bist null. Ja sehr experimentierfreudig.
Nein, das war ein richtiges Experiment. Ich hatte null Ahnung. Ich hatte noch nie einen Garten. Ich hatte von Tuten und Blasen wirklich keinen Schimmer. Das ist auch der erste Garten meines Lebens. Und von Gemüseanbau hatte ich erst recht keinen Schimmer. Aber ich bin ja ein großer Freund des Mottos, einfach machen, wird schon, klappt schon. Ne? Und die Natur ist ja ohnehin eine wunderbare, sehr kooperative Partnerin in diesen Dingen. Also das meiste klappt ja irgendwie, ne? So dämlich man sich auch immer anstellt. Und ich habe mich sehr dämlich angestellt, aber die verzeiht sehr viel, habe ich den Eindruck. Und wenn man sich so an die Basics hält, also beim Einpflanzen dran denken, das Grüne muss nach oben, dann ist es eigentlich machbar. Und ich bin eigentlich ganz erstaunt gewesen, wie weit ich gekommen bin mit absolut null Ahnung.
Ja, also das, sagen wir so, als wir angefangen haben, uns ist es schon gelungen, bestimmte Gemüsesorten komplett ausfallen zu lassen. Aber gut, von daher hast du vielleicht doch ein bisschen mehr Ahnung, als du zugibst. Wir gehen übrigens mal gerade zwischendurch raus in den Garten, weil wir haben vorhin über das Thema Wühlmäuse gesprochen, woran man überhaupt erkennt, dass man die da hat, weil die kann man ganz leicht mit Maulwürfen verwechseln. Ich bin mal kurz im Garten und komme dann gleich wieder rein.
Viel Spaß.
Wir sind jetzt nicht im Wald, sondern im Forsthausgarten und wir schauen jetzt mal nach Wühlmäusen und Maulwürfen. Ja, davon haben wir hier reichlich. Und wir gucken mal, wie die sich unterscheiden, wie ihr die unterscheiden könnt, wen ihr im Garten zu Gast habt. Und zwar, dazu suchen wir jetzt mal den ersten Haufen. Moment. So, hier sind wir schon fündig. Hier sieht man zum Beispiel so einen flachen Haufen, an dessen Rand ein Loch ist. Und ringsrum sind so, sieht man so, dass das Gras sich so leicht gehoben hat. Also offensichtlich so Laufgänge dicht unter der Erdoberfläche verlaufen. Das ist die Wühlmaus. Die schart das so ein bisschen seitlich weg und es entstehen relativ flache Haufen. Die können schon auch groß sein, aber man sieht immer so ein bisschen ein Gangsystem, sich so schlängelnd unter der Grasnarbe. Also das sind Wühlmäuse. Wir gehen mal ein bisschen weiter. So, hier ist ein Maulwurfshaufen. Woran erkennt man den? Der sieht so ein bisschen aus von der Form her wie ein Vulkan, also schön gleichmäßig. Das hängt damit zusammen, dass der Maulwurf von unten nach oben relativ senkrecht und in der Mitte die ganze Erde aufwirft. Der legt so Jagdgänge an, ziemlich tief. Also da sieht man nicht unter der Grasnarbe irgendwelche Gänge. Der Maulwurf kann sehr, sehr tief gehen.
legt Jagdgänge an, wo er Regenwürmer jagt. Und die Erde bringt er dann senkrecht nach oben, die bröselt schön nach allen Seiten weg. Und dann hat man relativ gleichmäßige, ja, wie so ein kleiner Vulkan, solche Kegel. Also das ist der Maulwurf und die Wühlmäuse. Die Mühlmäuse sind die, die im Garten Ärger machen, der Maulwurf nicht. Der steht unter Naturschutz, den darf man auch nicht bekämpfen und das ist auch gut so. So, und jetzt geht's wieder rein zu Maike.
Aber wir waren vorhin stehen geblieben bei experimentierfreudig. Ich habe gelesen, dass du, ich glaube es war 2010, bei Günther Jauch, Wer wird Millionär, tatsächlich die 500.000-Euro-Frage richtig beantwortet hast. Wenn das richtig stimmt, was ich nachgelesen habe. Und dann,
ja, das stimmt,
stellt man sich so vor, okay, ich habe jetzt 500.000 Euro, was mache ich denn damit? Und du hast da was Besonderes damit gemacht, wenn du es mal erzählen magst.
Ja, schon in der Sendung hat mich Jauch gefragt, das macht er ja immer, ne? Was wollen Sie denn mit dem Geld machen? Und ich habe da schon gesagt, ich will ein Jahr raus aus Deutschland. Ich möchte um die Welt reisen. Ich möchte jeden Monat in einer anderen Stadt wohnen. 12 Städte, 12 Monate. Und das habe ich dann auch wirklich 2-3 Monate später in die Tat umgesetzt. Es war relativ spontan. Also ich bin schon auf der Fahrt von Köln, wo die Sendung aufgezeichnet wird, nach Hause, habe ich mir so einen gelben Post-it-Zettel genommen, habe einfach 12 Städtenamen aufgeschrieben und dann bin ich damit ins Reisebüro gegangen, habe gesagt, bitte buchen Sie mir Flüge. Und das dann bin ich losgefahren. Die Idee war, dass ich möglichst viel vom alltäglichen Leben in den Städten mitbekommen wollte. Also keine Hotels, sondern möblierte Wohnungen und eine Idee kriege, wie ist es da zu wohnen, wie ist es da zu sein. Und das waren Städte sehr unterschiedlicher Art. Also habe angefangen in Sydney, was eine wahnsinnig tolle Stadt für Einsteiger ist. Ich sage immer, das Nichtschwimmerbecken des Weltreisenden, weil die Stadt es einem so unglaublich leicht macht. Und dann Buenos Aires, Mumbai, Shanghai, Honolulu, aber auch Addis Abeba, Havanna. Also das war auf allen Kontinenten was dabei. Und,
aber da muss ich mal kurz einhaken. Also ja. Wie kriegt man denn in Havanna eine Mietwohnung? Das ist wahrscheinlich
da ging es nicht tatsächlich. Also das war zu dem Zeitpunkt, als Tourismus noch sehr stark staatlich reglementiert war, nicht möglich. Da musste ich in ein Hotel. Das war einmal die Ausnahme. Ähnlich in Addis Abeba. Da ist die Dichte an Airbnb-Wohnungen auch noch nicht so sehr hoch.
Aber ich stelle mir das nicht wirklich schwer vor, weil du lebst ja quasi aus dem Koffer. Ja, also viel persönliche Dinge hast du ja nicht dabei. Selbst wenn du in dem Land irgendwas, also ich bin ja so ein Jäger und Sammler, am liebsten so Handwerkskunst vor Ort von Leuten, die das jetzt nicht für Touristen machen. Das ist natürlich blöd, weil natürlich machen sie es für Touristen. Aber ich nehme auf jeden Fall gerne Sachen mit. Aber das kannst du ja nicht. Die kannst du höchstens nach Hause schicken.
Du kannst sie nach Hause schicken. Das habe ich auch zum Teil gemacht. Ich habe mir selbst Pakete geschickt. Und war, als ich dann ein Jahr später wieder zu Hause war und die Pakete auspackte, bass erstaunt, warum ich diesen Krempel unbedingt behalten wollte. Wirklich, das war mir in dem Moment ein absolutes Rätsel. Das waren so tatsächlich auch so Kunsthandwerksachen, Souvenirs, Bilder, Tickets, also Kram, was man halt so sammelt. Nur als ich Monate später die Kiste aufmachte, dachte ich, was ist das bloß für ein Schrott, ne? Ganz erstaunlich. Und ich habe ein unglaubliches Porto ausgegeben, um mir das Zeug nach Hause zu schicken.
Ja, aber das ist ja interessant, nach was für Gesichtspunkten kaufst du das? Ich erzähl dir mal gleich, wie wir das machen, aber mich interessiert zuerst, wie du das machst. Also, was interessiert dich, wenn du was kaufst? Oder springt dich das quasi an und das muss dann mit?
Na, es sind zum Teil gar nicht mal Sachen, die ich gekauft habe, sondern die mir auch geschenkt wurden. Mhm. Also, ein ganz netter Typ auf Hawaii, der mir ein T-Shirt bemalt hatte, gebartigt hatte und so. Das fand ich in dem Moment sensationell und wollte es unbedingt behalten. Zu Hause fand ich es irgendwie nicht mehr so nötig. Und Dinge, die was zu tun haben mit Erlebnissen, die ich hatte. Also, nicht jetzt irgendwie ein Kunsthandwerkstand mit Tontöpfchen oder, weiß ich nicht, Messinggedingel, sondern schon Sachen, die mit bestimmten Situationen zu tun haben, in denen ich mich befunden habe und die ich sozusagen als Souvenir dieser Situation behalten wollte. Aber ich stelle fest, die Magie in diesen Gegenständen hat sich dann doch recht schnell verflüchtigt, als ich wieder zu Hause war. Und ich habe mehr davon gehabt, viel zu fotografieren und auf diese Weise bestimmte Situationen festzuhalten. Und vor allen Dingen, ich habe während der Reise ein Reiseweblog im Internet geschrieben, einfach auch ganz ehrlich, um all diese Eindrücke zu verarbeiten, also um mir selber zu erzählen, was ich da alles gerade erlebt habe, weil es sonst wirklich so durchfliegt, ne? Also du kannst dir vorstellen, in so einem intensiven Reisejahr, wo du zumal auch jeden Monat an einem anderen Ort mit anderen Gesetzen, einer anderen Mentalität, anderen Lebensverhältnissen bist, musst du irgendeine Form der Bewältigung finden. Und das war für mich, wie so oft in meinem Leben, Schreiben. Und es hat sehr geholfen, auch auf diesem Weg Leute mit auf die Reise nehmen zu können. Also daheimgebliebene Freunde, aber auch Leute, die dem Blog dann gefolgt sind, die so eine Art kleine Reisegesellschaft gebildet haben mit mir. Das war auch sehr eine große Unterstützung. Wenn du allein unterwegs bist, kann es eben auch manchmal sehr allein sein.
Naja.
Und dann hast du da aber trotzdem eine Menge an Leuten auf deiner Seite, die sagen, bei einem Durchhänger in Indien, und da hast du todsicher einen Durchhänger, der kommt wie das Arm in der Kirche, ach komm, das halt durch, das schaffst du auch noch, und ja, doofer Tag, aber geh ins Bett, mach eine Flasche Wein auf oder so.
Ja, aber das stelle ich mir wirklich hart vor, ein Durchhänger in Indien. Ja, also man versteht
es. Gibt schönere Worte schönere Orte für Durchhänger, wirklich.
Ja, also das, ich bin ja wirklich, bin ja ein Familienmensch, und also ich liebe auch meine Heimat, ich bin gern unterwegs auch, ne? Also das, von daher kann ich das gut nachvollziehen. Ein ganzes Jahr, das wäre mir echt zu hart. Mhm. Also gut, du hast es ja auch beschrieben, so ein Blog gibt ja auch Halt, und du kommunizierst mit den Leuten. Da muss man echt sagen, Internet ist für sowas ein Segen, ne? Aber
ja.
Trotzdem, das wäre mir, glaube ich, eine Nummer zu hart. Und das kannst du, da kommen wir auch wieder auf den Garten zurück, wenn du einen Garten hast, kannst du es natürlich nicht machen, ne? Also das, klar, du kannst jemanden beauftragen, das für dich zu tun, aber das ist ja schon, Urlaub in der Erntezeit ist ja eigentlich schon nicht möglich.
Das stimmt, und das Lustige ist, den Garten hatte ich natürlich zu der Zeit auch noch nicht, aber den Garten habe ich wegen der Reise, glaube ich. Mhm. Denn mir ist unterwegs eines klar geworden, ich war schon auch durch meinen Beruf an ganz vielen Orten auf der Welt, überall, aber an einem Ort war ich eben noch nicht, nämlich an einem Ort, wo ich gerne bleiben möchte. Ein Ort, den ich als Heimat bezeichne. Und ich habe den immer komischerweise mit der Vorstellung eines Gartens verbunden. Also der Garten und der Ort dort an der Ostsee, an der Howachter Bucht, ist ein direktes Ergebnis der Reise. Ich dachte, jetzt ist es Zeit, mal wirklich Wurzeln zu schlagen, ne? Die sich zu erden. Es ist ja kein Zufall, dass all diese Wörter auch so direkt mit Erde und Garten zu tun haben. Und
was machen die Wurzeln? Hast du dich verwurzelt?
Ja, habe ich, glaube ich. Also wenn mich jemand fragen würde, was ist deine Heimat, würde ich sagen, es ist genau dieser Garten und alles drumherum. Das hat also geklappt. Das hat auch viel damit zu tun, glaube ich, dass Heimat etwas ist, was man sich bauen muss. Das ist nicht unbedingt der Ort, wo man geboren ist, aber es ist vielleicht der Ort, wo man begraben werden möchte oder den man wirklich auch handfest mitgestaltet hat. Und das habe ich in diesem Garten wirklich getan. Also ich kenne jeden Quadratzentimeter, auch die unaufgeräumten Ecken ganz gut und fühle mich denen wahnsinnig verbunden auf eine Weise, wie ich noch keinen Ort, an dem ich bislang gewohnt habe, mich verbunden gefühlt habe.
Ja, also ich kann es natürlich gut nachvollziehen und wahrscheinlich jeder, der zuhört, auch einen Garten hat, weil Pflanzen sind ja schon so ein bisschen was wie Haustiere. Also ein bisschen wenigstens, ne? Also man pflanzt die und dann will man ja gucken, wie die sich entwickeln, und manche Pflanzen wachsen sehr langsam und man hofft dann, dass die vielleicht in 3-4 Jahren auch mal Früchte tragen, und dann dauert es vielleicht auch 10 Jahre. Also es ist schon eine sehr, sehr langfristige Verbindung, wenn man dann nach 3 Jahren wegziehen würde oder hat das im Hinterkopf, ne? Man weiß ja nicht, was das Leben bringt, aber wenn man schon im Hinterkopf hat, dass man sich wieder trennt, dann investiert man, also ich würde es zumindest nicht machen, besonders viel Zeit da rein. Dann ist das eigentlich mehr wie eine grüne Kulisse. Und so ist das ja Leben um dich rum, was sich entwickelt. Ne?
Ja, also ich kenne tatsächlich, wie du sagst, die Pflanzen teilweise ganz gut. Ich habe sie teilweise von Saat an selbst gezogen. Und dann irgendwann werden sie zu groß, dann musst du sie teilen. Ne? Und du denkst auf einmal, Wahnsinn, was aus so kleinen Pflänzchen auf einmal für Monster werden auch. Ne? Und wie übergriffig einige auch sind. Man fängt dann auch an, die so ein bisschen zu vermenschlichen. Ich habe zum Beispiel eine Aster, die sich unglaublich breit macht über Ausläufer, und die heißt unter meinen Freunden das Arschloch, weil ich sie immer so nenne. Die Aster, das Arschloch, weil die wirklich, die macht alles links und rechts neben sich platt. Ne? Und ich habe so einen heiligen Krieg mit ihr. Gleichzeitig respektiere ich sie auch für ihren absoluten Überlebenswillen und für ihre, die macht sich einfach sehr breit. Die macht die Schultern breit und macht alles neben sich klein. Und ich finde das irgendwie ganz schön, so einige Pflänzchen zu haben, die beschützt werden müssen und andere, die bekämpft werden müssen, und mich insgesamt ein bisschen so zu fühlen wie so ein Zirkusdirektor, ne? Also du hast es mal mit Löwen zu tun und mal mit Flöhen und alle müssen auf ihre Weise einfach behandelt werden.
Ja, also und du sagst, die macht sich da breit. Also bei Pflanzen ist ja schon bekannt, dass die auch chemische, ja, so eine Art chemische Kriegsführung machen. Die töten übrigens, können auch Tiere töten über ihre Pilzpartner, wenn die mehr Stickstoff brauchen. Also es geht nicht nur gegen Pflanzen. Es ist auch bekannt, eine Walnuss zum Beispiel, Walnussbaum ist ja unverträglich. Ne? Ja. Der macht mit seinem Laub, mit den Ausdünstungen in der Umgebung auch vieles. Bei Kiefern sind dafür bekannt, dass sie die Ellenbogen breit machen, aber natürlich auch Stauden. Also von daher, ich muss noch über das Arschloch schmunzeln. Das Arschloch im Garten ist die Aster. Muss ich mal bei uns, wir haben auch Astern. Ich muss mal überlegen, bei uns verhalten die sich aber anders. Aber das liegt natürlich daran, du bist an der Ostsee. Da kann die Aster vielleicht andere Sachen ausspielen als bei uns in der Eifel. Bei uns ist das Klima schon rauer. Also bei euch regnet es natürlich viel, ihr habt viel Wind. Aber
ja.
Diese starken Wechsel zwischen Kälte und Hitze, die habt ihr wahrscheinlich nicht so doll. Also wenn ich mir die Wetterkarte angucke.
Ja, sehr moderates Meeresklima. Ne? Das wird nie ganz kalt und nie ganz heiß. Ja. Und eigentlich ist das eigentlich der Grund, glaube ich, warum England auch so eine Gartennation ist. Denn genau dort haben die etwa dasselbe Klima wie wir da oben an der Ostsee.
Ja, und der Bösewicht in England ist, glaube ich, Rhododendron. Also der würde bei uns zum Beispiel nicht ausbüchsen können, weil der ist, also ich bin ja froh, wenn die Büsche stehen bleiben. Und in England, die wuchern da ja ganze Hangzüge zu. Und bei euch ist es halt die Aster. Interessant, was geht mir nicht
aus. Was habt ihr für einen Boden bei euch? Ist das sandig oder?
Nee, also bei uns ist der Boden lehmig, tonig. Also wir sind im Mittelgebirge, das ist so ein Sandstein-Grauwacke, heißt der ganz genau, aus dem uralten, Jahrhunderte, Millionen alten Meer. Und das ist das gibt so einen lehmig, tonigen Boden, also relativ schwer. Also nicht besonders gut. Also zum Beispiel Apfelbäume, die wir bei uns pflanzen, bei euch müssten die eigentlich ganz gut wachsen. Bei uns krüppeln die vor sich hin. Also meine Eltern haben uns zum Einzug ins Forsthaus vor 30 Jahren einen alten rheinischen Bohnapfel geschenkt. Also alte Sorten sind immer toll. Und dieser Apfel, die Krone hat einen Durchmesser von 2 Metern. Nach 30 Jahren, 2 Meter Kronendurchmesser, wow. Höhe insgesamt 3,50 Meter vielleicht. Und die Äpfel, die der trägt, die sind mehr für ein Puppenhaus. Also es gibt schon auch Äpfel, die ein bisschen besser zurechtkommen, aber nicht viel. Also es ist schon sehr, sehr rau.
Ich habe auch lernen müssen, dass man nicht gegen den Boden arbeiten kann. Ne? Also klar kann man ihn verbessern, natürlich kann man Sand reinschippen und Humus drauf und Kompost und so weiter. Das versuche ich auch jedes Jahr, den Boden ein bisschen besser zu machen. Aber ich habe halt auch einen sehr, sehr lehmigen Boden, wo teilweise die Feuchtigkeit drin steht. Und da geht halt nicht alles, was ich mir wünsche. Und das musste ich in meiner Naivität auch erstmal mühsam lernen. Ich kann, der Garten sucht sich schon aus, was in ihm wachsen will. Das kann ich nur sehr begrenzt.
Genau. Und wenn man sozusagen das A-Punkt-Punkt, ich sage jetzt mal, unter den Gemüsen findet, das wäre eigentlich der Jackpot. Das ist, für uns ist das wie so eine Evolution. Also wir haben zum Beispiel bei Kartoffeln, ich glaube, 20 Sorten oder was ausprobiert. Und immer die Kartoffeln sind halt übrig geblieben fürs nächste Jahr, die es überlebt haben. Und darüber haben wir eine Sorte gefunden, die bei uns genau passt. Und so ähnlich ist es, es gibt Sachen, die funktionieren bei uns ganz schlecht. Also im Freiland geht Tomate nicht, klar, aber es gehen auch viele andere Sachen nicht. Und dafür funktionieren Mangold halt wie blöde. Klar, ja. Zucchini geht ja praktisch überall. Aber bestimmte Sachen funktionieren gut und manche schlecht. Und die schlecht funktionieren, die frustrieren, die lässt man halt weg. Und das werden bei euch andere Sachen sein als bei uns.
Jetzt muss ich nach der Kartoffel fragen. Wie heißt die Sorte?
Ach Gott, ich glaube Mayan Gold oder so. Das ist irgend so eine Kreuzung zwischen einer alten Inka-Kartoffel mit, weiß ich jetzt nicht, aber sie ist so ein bisschen länglich.
Ja.
Und hat so
ist sie violette, gefleckt,
genau.
So rot-gelb gefleckt, dann hatte ich die auch mal Mayan Twilight, kann das sein?
Oder so, also ne? Irgendwas mit Mayan und die funktionieren bei uns gut.
Ja.
Und diese ganzen anderen, die krautfäuleresistent und was nicht alles sind, die sind quasi ausgemendelt und übrig geblieben ist die. Und das, von daher finde ich das gut, was du sagst, man kann den Garten nicht zwingen, irgendwas zu machen. Das ist ja ein Ökosystem. Wir denken immer, das ist eine Pflanze, aber in Wirklichkeit muss die interagieren mit Bakterien, mit Pilzen, mit anderen Nachbarn. Bei euch sind ja andere Wildkräuter als bei uns, vermute ich mal in der Zusammensetzung. Und die müssen sich da durchwurschen. Also wenn die dann die Ellenbogen ausfahren bei Gemüse, wäre das ja sehr erwünscht.
Ja, danach suche ich auch noch. Aber das macht tatsächlich auch Spaß. Und ich glaube auch, das ist so die Evolution eines jeden Gärtners nach und nach. Man fängt am Anfang ja wirklich an mit Macht euch die Erde untertan und hat so bestimmte Ideen, die man auch unbedingt durchdrücken will. Und dann nach und nach bringt einem die Natur bei, nee, so wie du dir das gedacht hast, geht das hier leider nicht. Denk dir was Besseres aus oder was anderes aus oder ich zeig dir, was ich so als Vorschläge habe und hätte. Also ich bin inzwischen auch ein großer Freund des sogenannten Black Box Gardening geworden.
Aha, das heißt, was ist das?
Das sind, die Idee ist Gärtnern für Faule. Das heißt, du hast möglichst viele Stauden, die sich selbst aussäen und die so lustig durch den Garten wandern von Akelei, was einige Leute ja für ein Unkraut halten und ich für wunderschön. Oder Fingerhut oder Verbena bonariensis, also patagonisches Eisenkraut und andere Dinge, die oder Mohn, die sich selbst aussäen und von Jahr zu Jahr an irgendeiner anderen Stelle wieder auftauchen. Du weißt nur nicht so genau, wo. Das heißt, du wirst jedes Jahr wieder überrascht, was du dieses Jahr wieder für einen Garten hast. Ich mag das ganz gerne. Also ich bin prinzipiell jemand, der sich sehr gerne überraschen lässt und der zwar auch gern plant, aber ich finde es sehr schön, wenn die Pläne dann durchkreuzt werden und wenn sich irgendwas ergibt, was so eigentlich gar nicht gedacht ist. Dafür kann man sorgen. Das Gute an der Nummer ist, du hast einen Garten, der sich sozusagen selber macht, ne? Also wo du nicht mühsam versuchst, den im Zaum zu halten oder mühsam Unkraut zupfst oder so, sondern der sorgt schon für sich. Zumindest so der Zier- und Staudengarten, da habe ich relativ wenig Arbeit mit,
also
was mir
schön.
Sehr entgegenkommt.
Und da hast du ja auch kleine Helfer, also Ameisen, ne? Ich weiß nicht, ob du es weißt, ja. die gerade bei Vergissmeinnicht oder bei Veilchen tragen ja die Samen rum, weil da so kleine Fresspakete dranhängen und die Samen schmeißen sie anschließend auf den Ameisenmüll und da wachsen dann nächstes Jahr neue und so wandert zum Beispiel bei uns das Vergissmeinnicht ständig kreuz und quer durch den Garten und taucht jedes Jahr an anderen Stellen auf und ich muss dann halt beim Rasenmähen immer gucken, dass ich halt so rummähe und diese Flecken übrig lasse, damit die da auch sich schön aussamen können fürs nächste Jahr.
Was kann ein Förster einem Gärtner beibringen?
Ja,
ich
habe
sehr gehofft, dass du mir ein bisschen, erzähl mal. Was
gerne,
ein?
Also ich bin ja eher ein Baumspezialist, soweit ich das beurteilen kann, und würde sagen, also Gartenbäume, die fristen ja manchmal ein recht merkwürdiges Dasein. Auch das sind ja wilde Geschöpfe. Die mögen es nicht, wenn an denen rumgeschnippelt wird. Also gerade bei Obstbäumen kann man natürlich den Ertrag steigern, gar keine Frage, wenn man das tut. Aber der Baum selber, der mag das nicht und der spürt auch Schmerz. Der reagiert auch, das kann man auch messen. Was an der Abwehrreaktion, der kann auch sehr dezidiert reagieren, ob der jetzt angeknabbert wird oder ob er mit der Gartenschere dann rumschnippelt. Da entstehen verschiedene Reaktionen, die messbar sind in Bezug auf die Chemie, in Bezug auf elektrische Signale. Das ist mittlerweile ganz gut erforscht. Und dann ist man immer in der Zwickmühle. Das geht ja schon los mit der Hecke. Eine Hecke, ich weiß nicht, ob du eine hast, eine Buchenhecke, Hainbuchenhecke, das sind ja
ich
Bäume.
Ich habe eine Hainbuchenhecke, ja.
Und die wird wahrscheinlich geschnitten, oder? Schneidest du die? So,
ja.
Maike, dann bist du...
Der Nachbar schneidet sie, sagen wir mal so. Profitiere davon.
Also wir haben natürlich auch eine Hecke, die geschnitten wird. Bei uns sind das auch Buchen oder Hainbuchen, aber das wollten eigentlich mal Bäume werden. Und wenn man an denen rumschnippelt, dann ist das schon für den Baum relativ brutal. Also das mag der nicht, das tut dem auch weh. Übrigens, wehtun, das sind Dinge, die werden zum Beispiel an der Uni Bonn vom Professor Franti Sekbaluska erforscht, das Schmerzempfinden von Bäumen. Und wenn man das weiß, dann kommt man natürlich in eine Zwickmühle. Also mir geht es jedes Jahr im Herbst so, oder Spätsommer, wenn ich die Hecke dann schneide. Und ich denke, aber auf der anderen Seite, ich brauche halt auch Platz und bei uns geht eine Straße nebenlang, da kann ich jetzt auch nicht drüber wachsen lassen. Also irgendwo muss man die im Zaum halten. Aber die Frage ist halt, wie stark macht man das? Wann macht man das? Also man schneidet Bäume am besten im Juli und August. Weil dann haben die Möglichkeit zu reagieren. Viele schneiden die im Winter, aber dann schlafen die. Und die können dann nicht reagieren und dann können Pilze zum Beispiel leichter eindringen, ohne dass der Baum sich wehrt. Also man sollte das Juli, August machen. Gerade bei empfindlichen Baumarten wie Pflaume, Kirsche, die sind sehr, sehr empfindlich, wenn man die außerhalb dieser Zeit schneidet. Beim Pflanzen kann man aufpassen, dass man die Wurzeln nicht quetscht, dass man, wenn es geht, Pflanzen auch nicht im Topf kauft. Pflanzen, die im Topf gewachsen sind, die lassen sich natürlich das ganze Jahr über einpflanzen, weil da ist schön Feuchtigkeit drin. Das hat Handhabungsgründe, ist sehr angenehm, aber die wachsen dann oft im Kreis im Topf. Und die Wurzeln, wenn man die dann in Freiheit entlässt, dann wachsen die weiter im Kreis. Also der Baum verankert sich nicht so gut. Das sind alles so Dinge. Laub sollte man nicht zu viel wegrechen. Ich weiß nicht, ob du das machst im Herbst, das Laub wegrechnen, das ist schon mal gut.
Wie gesagt, ich bin fauler Gärtner. Ich lasse das alles schön auf den Beeten und das verrottet.
Ja, genau. Das ist das, wie man den Bäumen helfen kann. Gießen, also in den letzten 3 Jahren waren ja sehr, sehr trocken. Wenn man da den Bäumen helfen will, dann richtig wässern. Lieber nur alle 2 Wochen, aber dann kubikmeterweise. Und die Wurzeln gehen ungefähr doppelt so weit raus, wie die Kronenbreite ist. Mhm. Also die gehen sehr viel weiter raus aus dem.
Doppelt so weit. Oh, ich dachte, dass die Wurzeln gehen so weit raus wie die Krone. Das war immer meine Kenntnis.
Das liest man auch oft, das hört man auch oft. Tatsächlich ist es mindestens das Doppelte. Also wir sehen es bei uns im Garten, kann man die Wurzeln auch schön verfolgen, weil wenn die oben rauskommen, die werden ja dick wie ein Stamm. Ne, die, genau wie ein Stamm nimmt auch eine Wurzel im Durchmesser zu, weil sie Jahresringe bildet und irgendwann kommen die halt oben raus. Und dann sieht man, dann bilden die dieselbe Rinde wie der Baum. Die kann man dann sehr schön zuordnen. Und das ist bei uns mindestens das Doppelte vom Kronendurchmesser. Und wenn man so einen Baum wässern möchte, ja, das können schon ein paar Kubikmeter sein. Und da hört man die Wasseruhr rauschen. Aber wenn man es jetzt nicht so macht, wenn man immer nur so ein bisschen gießt, dann kommen die Wurzeln nach oben. Dann gehen die nicht mehr in die Tiefe. Und wenn man dann zum Beispiel mal 2 Wochen in Urlaub fährt und es wird heiß, dann vertrocknet der Baum. Also deswegen, gießen dann richtig.
Das gilt, glaube ich, für alles. Also Stauden auch, ganz sicher. Ne? Wenig, aber ordentlich. Ne? Ich versuche, ehrlich gesagt, relativ wenig Trinkwasser zu vergießen, weil ich das echt eine Sünde finde. Ich habe so eine riesige Zisterne und sammle Regenwasser. Natürlich, in trockenen Sommern ist die auch irgendwann mal alle. Und dann muss ich überlegen, was ich mache. Was ich nicht mache, ist Rasen zu sprengen. Das finde ich wirklich barbarisch. Mhm. Ich lasse den vertrocknen. Ich finde Rasengras überhaupt eine der dämlichsten Pflanzen überhaupt. Warum sollte man Rasen haben? Das ist langweilig. Es ist eine blöde Monokultur. Du machst unglaublich viel für diese blöde, langweilige Pflanze. Du musst wässern und düngen und mähen und hast so viel Arbeit mit diesem langweiligen, nichtsnutzigen Zeugs. Also ich bin gerade damit ich bin damit beschäftigt, meinen Rasen systematisch zu dezimieren. Jedes Jahr lege ich mehr Beete an und irgendwann habe ich dann nur noch so Laufwege aus Gras zwischen den Beeten. Das ist das erklärte Ziel. Ich bin Rasenhasser.
Oh, okay. Also ich finde so ein bisschen freie Fläche, wenn man mal Federball spielen will. Also unser Garten ist relativ groß, 5000 Quadratmeter.
Wow, okay.
Da ist das meiste, da stehen Bäume, ganz viele Bäume. Ich glaube, 80 große Bäume allein drauf. Und dann haben wir eben noch ein Gemüsebeet. Aber wir haben halt auch Gras. Deswegen so ein bisschen Grünfläche finde ich gut. Aber also wir investieren jetzt auch keine wahnsinnige Anstrengung rein, dass da Gras kommt. Also insofern gebe ich dir recht, das ist vergebene Liebesmühe. Wenn man das dann behalten will, dann wird das vertikutiert und das Moos kommt ja doch wieder. Das haben wir neulich mal in einem Podcast mit Dorothee Killmann, das ist eine Flechten- und Moosexpertin, Biologin.
Ja.
Die hat das auch gesagt, man zerschneidet das damit und kommt nur noch mehr. Also hast du mal drüber nachgedacht, einen eigenen Brunnen zu bohren für deine Beete?
Nee, habe ich nicht, weil ich immer dachte, wie ist denn das bei der Lage Ostsee? Also nicht, dass die Ostsee bei mir im Garten dann entsprudelt.
Ich weiß nicht, wie nah am Strand bist du denn? Hast du einen Strandgarten? Dann hätte ich vielleicht gedacht, es gibt Probleme.
300 Meter bis zum Strand. Ja, also fließt. Noch weit genug weg, ganz bestimmt. Ja, ja. Aber nee, tatsächlich habe ich nie dran gedacht, einen Brunnen zu bohren. Erklär mal, ist das eine gute Idee für jeden?
Also ich finde es eine gute Idee, aber naja, sagen wir mal so, also unsere Brunnengeschichte ist ein bisschen komplizierter, weil ich habe bei uns die alten Dorfbrunnen, die sind so 10, 12 Meter tief. Und wir haben eine Firma beauftragt und gesagt, okay, also wenn die da so bohrt, was kostet das? Keine Ahnung, 2000 Euro oder so. Da bohren die den Brunnen durch, 10 Meter tief. Und dann kann man auch noch so eine Handschwengelpumpe benutzen. Super, so einen Brunnen möchten wir. So, und dann kamen die und haben, vorher sind die mit einer Wünschelrute drüber gegangen. Ich glaube daran ehrlich gesagt nicht. Aber gut, der Inhaber hat gesagt, kostet 300 Euro extra, er geht mit der Wünschelrute drüber und er garantiert dann aber auch die Tiefe. Ich habe gedacht, okay, also 10, 12 Meter Tiefe muss das sein, aber vielleicht sind es ja auch nur 5. Er geht darüber, mit der Wünschelrute, ja, wo hätten sie denn gerne einen Brunnen? Ja, hier. Genau da kreuzen sich zufällig 2 Wasseradern, toll. Dann haben wir gesagt, okay, dann bohren sie mal hier. Und dann hat er gebohrt und gebohrt und gebohrt. Am ersten Tag wollte er eigentlich fertig sein, an einem Tag ist er auf 30 Meter gekommen, kein Wasser. Zweiter Tag über 40 Meter tief, kein Wasser. Und dann, das Schöne ist, im Hinterkopf, er hat vorher gesagt, ja, so 17 bis 20 Meter ist Grundwasser. Und da habe ich noch gedacht, hey, du Blödmann, hier ist jeder Dorfbrunnen nur 10 Meter tief. Die Garantie hätte ich ja ohne Wünschelrute geben können. Nein, er ist dann immer tiefer und tiefer und tiefer gegangen und ist dann erst auf 47 Meter tief auf Grundwasser gestoßen. Übrigens davon 45 Meter durch Fels. Und wir haben beste Trinkwasserqualität. Das dürfen wir zwar nicht benutzen. Da gibt es so einen Trinkwasserbenutzungszwang in Deutschland. Ne? Aber für einen Garten dürfen wir es benutzen. Und wenn wir im Garten sind, trinken wir das Wasser natürlich auch.
Natürlich.
Und das ist super. Es musste natürlich jetzt eine Industriepumpe ran, weil aus fast 50 Meter Tiefe, das kriegt man mit einer Schwengelpumpe nicht mehr hoch. Aber das ist zum Gartenbewässern natürlich klasse, weil das steht jetzt genau da, wo es hin muss, bei den Beeten. Ne? Und dann kann man das schön gießen, wenn du eine Zisterne hast, das ist natürlich eine charmante Lösung für Regenwasser. Wir hätten bei uns bei dem Fels mit Bagger den ganzen halben Garten kaputt machen müssen,
ja.
Das irgendwo einzugraben. Und deswegen haben wir uns halt für einen Brunnen entschieden, weil wir halt dachten, das ist eine relativ kleine Operation. Aber das war halt das Gegenteil der Fall. Aber ansonsten, ich finde einen Brunnen gut. Und bei dir müsste eigentlich, ja, ihr habt doch eher Sand unten drin, oder?
Sollte man denken. Ne? Ich hätte auch gedacht, dass es sandig ist wegen Meeresnähe. Aber tatsächlich ist ein absolut höllischer Lehmboden bei mir im Garten.
Aber da kann man gut durchbohren, das meine ich, oder?
Ja, das kann man allerdings. Allerdings, ich habe es schon gemerkt, also mit, es braucht dann schon auch schweres Gerät. Wir haben ich hatte so ein kleines Bäumchen gekauft, das so klein auch nicht mehr ist, aber was mir zwei Jungs eingegraben haben, die dachten, sie könnten mal eben mit Spaten die Sache machen. No way. Sie kamen überhaupt gerade mal eine Spatentiefe, zwei Spatentiefen rein und dann war Schluss. Ne? Dann war das so verhärtet in dem Boden, dass nichts mehr ging. Die kamen dann mit irgendwelchen Bohrern, mit denen sie erstmal diesen Boden aufgebohrt haben.
Das also aber mit schweren Gerät oder so, weil diese Brunnenbohrer, die haben extra so super Mini-Bagger. Also die sind vielleicht wirklich so groß wie zwei Koffer oder so. Und damit können die diese riesen Bohrtiefen machen, ohne dass sie deinen Garten verwüsten. Also das war mir auch wichtig. Also ich hasse das, wenn irgendwas im Garten gemacht werden muss. Wir haben mal das Haus renoviert, dann ging das nicht ohne Bagger. Und die fahren einem da wirklich doch einiges kaputt. Da blutet einem das Herz. Ne? Weil es sind kleine Haustiere in Grün. Das mag man nicht. Und ich hasse das, wenn das dann dauert, das Monate, bis diese Narben wieder verheilen. Also, ich brauche da ein bisschen mehr Harmonie im Garten.
Oh, ja. Nee, Narben sind es dann wirklich, da hast du recht. Ja, mir tut es dann auch immer leid um die Baggerspuren. Das sieht dann schon wirklich aus, als ob da einer durchgeschlitzt hätte. Weißt du übrigens, was ich sehr von dir gelernt habe, ist die Dimension der Zeit, der Dauer. Das ist überhaupt etwas, was mir der Garten beigebracht hat. Ich hätte vorher auch nicht gewusst, dass so eine hundsnormale Möhre 4-5 Monate braucht, von Saatkorn bis Essbarkeit. Aber was mir noch viel weniger klar war, wie lange bestimmte Dinge, wie du vorhin sagtest, bei Bäumen natürlich besonders zu beobachten, wie lange die Dinge brauchen, um zu wachsen. Und ich bin wie viele meiner Generation oder wie ich bin halt eine Großstadtbewohnerin ewig gewesen, natürlich auf Ungeduld geeicht und wollte immer sofort Instant Gratification, ne? Muss sofort ein Ergebnis da sein, zack, zack. Und auch durch das Lesen deiner Bücher, gerade durch die Passagen, die sich um Buchenwald drehen, wie lange eine Buche ein Baby ist, jahrzehntelang, wie ich gelernt habe, hat mir nochmal eine wirklich andere, ein anderes Verhältnis zur Zeit gegeben. Also wenn es der Garten nicht schon geschafft hätte, aber das Lesen über den Wald erst recht. Und ich fand das so irgendwie auch bewegend. Ich habe das ja an mir selber gemerkt. Vieles, was ich da jetzt tue im Garten, was ich da jetzt anpflanze, davon werde ich nie so richtig was haben. Ich habe jetzt ein kleines Pfirsichbäumchen gepflanzt. Das hatte letztes Jahr so zwei Früchte. Hurra! Aber erst die Leute nach mir, ne, meine Nachfolger, wer immer da eines Tages diesen Garten haben wird, wird wirklich irgendwas von diesem Baum haben. Es sei denn, dass er keine Pfirsiche mag und ihn umhaut und einen kleinen Birnbaum pflanzt oder so. Aber dass du Dinge tust, die du gar nicht mehr erleben wirst in ihrer Reife. Das ist eine, finde ich, eine interessante Dimension, die meinem Leben zumindest sehr viel hinzugefügt hat, darüber nachzudenken. Die Engländer haben einen schönen Ausdruck dafür, Cathedral Thinking, ich kann kein TH, Cathedral Thinking heißt, Leute, die beginnen, eine Kathedrale zu bauen im 13. Jahrhundert, werden niemals ihre Fertigstellung erleben, sondern erst die zwei oder drei Generationen nach ihnen. Die werden dann vielleicht obendrauf so das letzte Dachpfändchen legen und trotzdem bauen sie daran, auch wenn sie niemals etwas von dem fertigen Ergebnis sehen werden.
Ja, also das finde ich sehr schön, weil das ist ja letztendlich der Punkt. Es ist ja die Arbeit im Garten, die die Freude macht und nicht irgendwas, was fertig ist. Also was fertig ist, wäre ja auch langweilig, mal ganz im Ernst. Wenn alles fertig ist und du könntest nur noch reingehen und sagen, schön, dann gehst du wieder zurück ins Wohnzimmer. Das wäre jetzt vielleicht nicht der Punkt. Und ich finde den Gedanken übrigens auch schön, dass es ist ja nicht nur dein Garten, es ist auch der Garten der Blaumeise. Die Blaumeise würde zum Beispiel sagen, hey, das ist natürlich mein Garten. Ne? Und das Eichhörnchen würde sagen, was für ein Quatsch, das ist mein Garten. Und der Fuchs sagt, nein, das ist mein Garten. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie das auch denken. Ja. So ein Blaumeise singt ja nur deswegen, weil sie sagt, hau ab, das ist mein Revier. Die meint natürlich nicht dich, sondern andere Blaumeisen. Und der Zaun meint nicht die Blaumeise, sondern die Nachbarn. Nur wenn du einen Zaun hast, bei uns ist es ja auch so. Ich finde den Gedanken so skurril, dass jedes Tier, jede Tierart denkt, die bei dir im Garten wohnt, das ist selbstverständlich mein Garten. Und die gestalten den ja auch um. So ist es ja nicht, wenn wir zum Beispiel an die Ameisen denken. Also ich finde, dass diese Multi-Überschneidung im Garten der ganzen Arten und jeder denkt, na logisch, das ist meins. Das finde ich auch irgendwie cool. ich weiß nicht, ob du das auch mal gemacht hast. Gerade Stichwort Salamander haben wir auch relativ viel im Garten. Die haben ja ein ganz individuelles Muster. Also das so wie bei Buckelwalen, die Fluke oder so. Also das Salamandermuster ist einzigartig für jeden Salamander. Und wenn du den fotografierst, wenn du einen findest, dann kannst du immer mal gucken, ist das derselbe? Weil die können ja sehr, sehr alt werden. Also die können in Gefangenschaft über 50 Jahre alt werden. Draußen in der Natur wahrscheinlich nicht ganz so alt. Aber dann kannst du mal gucken, ob das immer derselbe ist, der dich da über Jahre begleitet. Oder ob da welche dazukommen. Ne? Wenn man so eine kleine eigene Datenbank anlegt, ist es so ein Also ich habe mal damit angefangen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin nicht so ganz konsequent, weil ich dann auch irgendwann zu faul bin, dann die Fotos wieder rauszusuchen. Aber ich habe auf jeden Fall schon ein paar in meiner Datenbank.
Das wusste ich nicht, dass die so alt werden. Das macht es natürlich erst recht spannend. Ja, klar.
Ich fange an,
sie zu dokumentieren. Gute Idee.
Können viele Tiere alt werden. Du kannst dich mit Tieren anfreunden. Wir haben das ja bei uns mit der Krähe gemacht. Aber das geht auch mit Eichhörnchen, wobei ich davor warne, die zum Beispiel vor dem Fenster zu füttern. Unsere Nachbarn haben das mal gemacht und die zerkratzen dann nachher den ganzen Rahmen. Also wenn die, weil die einfach rabiat sind und sagen, wir möchten jetzt mehr haben und die haben ja wirklich ganz, ganz scharfe Krallen. Aber wenn man das im Garten macht, mit so einem Eichhörnchenkasten oder so, also man kann da, ob die das jetzt unbedingt brauchen, ist natürlich die zweite Frage. Aber es ist einfach schön, sich mit solchen wilden Tieren zu umgeben.
Die Eichhörnchen, also wir haben eine Menge und die verbuddeln natürlich Nüsse auch. Ich habe immer mal so kleine Walnussschösslinge, die aus irgendwelchen Nüssen entsprungen sind, die vergraben und nie wieder gefunden haben. Also das macht auch Spaß, da zu schauen, was sie so hinterlassen. Ansonsten sind Eichhörnchen, mein Hund findet, das sind seine Haustiere. Die sind nur zu seinem Vergnügen da.
Ja, und die Eichhörnchen mit den Walnüssen, die sagen vielleicht, hey, hier in den Garten gehören mal ein paar Walnussbäume. Wir pflanzen da mal welche. Und du sagst, ja, die haben die vergessen. Ne? In Wirklichkeit sind das vielleicht Gärtner.
Ja, wer weiß. Ja, die haben ja so kleine grüne Schürzen an, jetzt wo du es sagst.
Stimmt. Ja, genau. Ja, Maike, ich könnte mit dir stundenlang weiter plaudern. Also Garten ist einfach was Schönes, kann man nur jedem empfehlen. Mal gucken, auf was du als Nächstes kommst, weil du bist ja wirklich sehr experimentierfreudig. Ich kann das nur bewundern. So flexibel wie du bin ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache ja schon ziemlich lange sehr ähnliche Sachen. Ich komme auch gerne rum, aber einfach mal ein Jahr mich ausklinken, das wäre für mich schwierig. Für mich wäre das umgekehrte Experiment ein Jahr in der Stadt wohnen. Ich glaube, es wäre für mich ist auch super. Gibt es tolle Natur, die man da entdecken kann, tolle Möglichkeiten. Ich liebe Städte, aber ein ganzes Jahr da wohnen wäre für mich sehr schwer. Sagen wir es mal so, würde ich zumindest mal vermuten. Also von daher finde ich es toll, dass du ganz viele Menschen an deinen Erlebnissen teilhaben lässt. Wie gesagt, du bist ja nicht nur Autorin von mehreren Büchern, aber dein letztes war ja Bin im Garten. Du bist ja auch Journalistin, also berichtest auch ganz viel über andere Dinge. Ich finde das toll und möchte mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Und ich bin mir sicher, wir werden von dir noch viel lesen und hören.
Dankeschön, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch den Podcast gerne auf AudioNow, Apple Podcasts, Spotify oder anderen Plattformen. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wohllebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dann eine Gratis-Ausgabe dazu. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.